ARD.
Der Highway 10 verbindet Jordanien und den Irak. Er ist eine Verkehrshauptschlagader, die schnellste Ost-West-Verbindung zwischen den Staaten. Sie beginnt in Jordaniens brodelnder Hauptstadt Amman, zieht sich durch die Vororte der Millionenstadt. Schnell aber werden die Tankstellen seltener, die Felsbrocken und Sträucher am Rand spärlicher. Der Highway 10 ist dann eine schnurgerade Wüstenautobahn durch die irakische Einöde. Nur Hitze, Staub und Wind. Über 9 Stunden sind es mit dem Auto von Amman nach Bagdad, ohne Pause und bei freier Fahrt. Genau 874 Kilometer. In diesen Zeiten, Anfang 2004, sind öfter Autos mit einer kleinen deutschen Flagge auf dem Highway 10 unterwegs. 25 Mal schon ist ein Konvoi die Strecke zwischen Amman und Bagdad gefahren. Die Mission? Ausrüstung, Personal und Versorgungsgüter zwischen den deutschen Botschaften austauschen. Damals hat die Route zwar noch nicht den Beinamen Höllentour, Highway Through Hell werden ihn Truckerfahrer taufen und das Dreifache ihres normalen Tourenlohns für die Strecke verlangen. Das kommt erst Jahre später. Aber auch Anfang 2004 schon ist eine Fahrt durch den Irak keine Routine. Es braucht extrem gut ausgebildetes Personal, außerdem Waffen, gepanzerte Fahrzeuge und einen Plan.
Morgens um 3 aufstehen in Amman und dann in der Dunkelheit los, mit Sonnenaufgang über die Grenze. Und vor Sonnenuntergang um Fallujah und Ramadi rumkommen und in Bagdad reinfahren. Das waren immer so die Eckpunkte da drin.
Und genau so soll es wieder laufen, am 7. April 2004, bei der 26. Tour. Eine Kolonne macht sich im Morgengrauen in Amman auf den Weg. 6 Wagen, 3 davon gepanzert, die anderen 3 sind gemietete Lastentaxis mit jordanischen Fahrern. Im Konvoi sind insgesamt 5 Mitglieder der GSG 9, der Eliteeinheit der Bundespolizei. Sie beschützen die deutschen Botschaften und ihre Mitarbeiter in Kriegs- und Krisengebieten. Beides ist der Irak in diesen Tagen. Vor allem ein instabiles Land. Rund ein Jahr vorher, März 2003, haben die USA, Großbritannien und Verbündete, die sogenannte Koalition der Willigen, eine Invasion gestartet. Das Regime von Diktator Saddam Hussein gestürzt. Aber es gibt Widerstand. Aufständische kämpfen untereinander, vor allem aber kämpfen sie gegen die US-Truppen, wollen das Machtvakuum füllen. Es ist eine Zeit, in der nichts sicher ist im Irak. Auch nicht der Weg über den Highway 10, trotz aller Routine.
Dort bekamen wir das erste mulmige Gefühl, als wir am Straßenrand brennende Fahrzeuge sahen.
Mittlerweile habe ich noch mal hinten in den Spiegel rausgeguckt und habe nur noch eine Rauchwolke gesehen vom eigenen Fahrzeug.
Diese eine Tour, sie wird das Leben von allen verändern, die dabei waren.
Grundsätzlich gilt natürlich die Maxime, wir lassen keinen zurück.
Die Fahrt wird viele Fragen aufwerfen und Wunden hinterlassen.
Und ich habe selber für mich gedacht, jetzt haben sie dich. Jetzt haben sie das geschafft, was sie jetzt die ganze Zeit wollten.
Hilflosigkeit ist das einfache Wort dafür. Weil so sind wir ja nicht ausgebildet, dass wir hilflos sind.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Heute geht's ganz in die Nähe von Fallujah in den Irak. Die meisten von uns müssen wahrscheinlich erstmal auf der Karte schauen, um nachzusehen, wo das liegt. Unter den rund 400 Männern der Bundespolizei-Spezialeinheit GSG 9 gibt es aber wohl niemanden, der beim Namen Fallujah nicht sofort an diese eine Sache denkt, an den wunden Punkt. Wir konnten mit denen sprechen, die bei diesem Schicksalstag dabei waren. Wie alles wirklich ablief und wie verheerend es ist, wenn im entscheidenden Moment Geheimdienstinformationen fehlen, das hört ihr in dieser Folge von Dark Matters. Die Spezialeinheit und ihre Höllentour nach Bagdad. Ein zweistöckiges Wohnhaus in der Farbe von Wüstensand. Der Zaun ringsherum provisorisch mit Stacheldraht aufgerüstet. Auf dem Dach hohe Funkantennen und eine schwarz-rot-goldene Flagge, die träge in der warmen Nachtluft taumelt. Nichts Besonderes, ein Haus wie tausend andere damals in Bagdad, aber im März 2004 Sitz der deutschen Botschaft. Von hier aus ruft Thomas Hafenecker eines Abends bei seinen Eltern zu Hause in Deutschland an. Ich stehe auf dem Dach der Botschaft. Sternenhimmel, aber überall kracht's und scheppert's. Thomas, pass auf dich auf, sagt sein Papa. Tausende Kilometer entfernt in Bayern am anderen Ende der Leitung. Wie sollen wir damit fertig werden, wenn dir was passiert? Thomas antwortet, so ist das Leben, das passiert jeden Tag irgendwo. So ist das Leben, wie es Thomas sieht. Er ist damals Ende 30, Elitepolizist bei der GSG 9 und seit einigen Monaten im Auslandseinsatz in Bagdad. Wie fast alle bei der GSG 9 hat er neben seinem richtigen Namen, Thomas, auch einen Spitz- oder besser Tarnnamen, mit dem sich alle untereinander ansprechen. Thomas Hafenecker heißt innerhalb der Truppe Oma. Er ist Teil einer Spezialeinheit, die für die gefährlichsten Lagen überhaupt ausgebildet und ausgerüstet ist. Geiselnahmen, Terrorbekämpfung, lebensbedrohliche Szenarien und eben auch Auslandseinsätze in Krisenregionen. Die Situation damals im Irak war allerdings selbst für die erprobten GSG-9er eine besondere, erklärt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Die Amerikaner waren ja im Irak einmarschiert. Saddam Hussein war gestürzt. Und im Mai 2003 hatte der amerikanische Präsident George Bush den Krieg für beendet erklärt. De facto war aber nicht beendet. Was es nach wie vor gab im Irak, war ein Bürgerkrieg. Und es war extrem gefährlich dort und trotzdem gab es diplomatische Beziehungen und die GSG 9 war dafür zuständig, die deutsche Botschaft zu schützen und vor allem natürlich den deutschen Botschafter. Das heißt, im Endeffekt hat man Personenschutz gemacht in einem sehr gefährlichen Umfeld.
Die eigentliche deutsche Botschaft in Downtown Bagdad war während der Wirren der Invasion geplündert und niedergebrannt worden. Deshalb hatte die Bundesrepublik dieses einfache Wohnhaus zur Botschaft umfunktioniert. In einem ganz normalen Wohngebiet gelegen, außerhalb der sogenannten Green Zone. Also dem Bereich, den die Amerikaner extra abgesichert haben. Die Green Zone war umgeben von hohen Mauern, penibel abgeriegelt. Außerhalb dieser Grenze muss jeder für sich selbst sorgen. Und die Deutschen waren nicht nur außen vor, was die Anschrift ihres Botschaftsgebäudes angeht.
Erschwerend hinzu kam, dass Deutschland eben nicht Teil dieser Koalition der Willigen war, die gemeinsam mit den Amerikanern im Irak einmarschiert war und diesen Krieg geführt hatte. Und das hatte natürlich erhebliche Auswirkungen. Man saß eben nicht mit am Tisch, wenn die Sicherheitslage besprochen wurde, wenn es darum ging, was wird militärisch wann wo gemacht im Irak.
Die Koalition der Willigen, das waren die Staaten, die die USA und Großbritannien bei ihrer Invasion unterstützt haben. Die Kriegskoalition im Irak. Ein Zusammenschluss aus etwa 45 Verbündeten, von denen einige militärisch dabei waren, andere nur unterstützten, wo sie konnten. Darunter waren Länder wie Spanien, Japan, Rumänien. Deutschland hatte unter der rot-grünen Bundesregierung von Kanzler Gerhard Schröder diesen Kriegsdienst verweigert. Es war ein Krieg ohne UN-Mandat. Deutschland galt also in den Augen der USA als unwillig, mit erheblichen Auswirkungen. Die Bundeswehr ist nicht in Bagdad, Personal und Ausrüstung sind eher knapp und die Amerikaner teilen auch kaum Informationen mit den Deutschen. Und das alles in dieser explosiven Lage.
Es gab fast täglich irgendwelche Anschläge, es gab Erschießungen, es gab Mord und Totschlag an jeder Ecke. Und all das war natürlich Ausdruck davon, dass es noch keine neue Struktur gab, keine stabile Struktur, kein stabiles System im Irak. Es war ein besetztes Land und die verfeindeten Gruppen, die hervorgegangen waren aus diesem gestürzten Regime, die kämpften um die Vorherrschaft. Und das führte dazu, dass der Aufenthalt im Irak auch insbesondere für diejenigen, die identifiziert wurden als Fremde, die ins Land gekommen waren, die einmarschiert waren, für die extrem gefährlich war.
Auch der Leiter der deutschen Botschaft, Claude Robert Elner, gilt als hochgefährdet. Für ihn und das Botschaftspersonal leisten 10 GSG-9er vor Ort eine Art Rund-um-die-Uhr-Personenschutz. Nur ihnen wird dieser Job zugetraut. Sie sind die Botschaftsbodyguards von Bagdad. Angeführt wird die Gruppe seit Frühling 2004 von einem GSG-9-Teamleiter mit Tarnnamen Mackie.
Wir wussten die Termine vom Botschafter logischerweise immer ein paar Tage im Voraus und haben ihn dann dahin zu den Terminen begleitet, die er hatte. Und sei es morgens nur rüber in die Botschaft fahren, dann war es für uns dann erstmal die Arbeit getan. Dann haben wir uns etwas zurückgezogen und darauf gewartet, auf weitere Folgetermine, die er hatte. Und ihn abends auch wieder auf Deutsch gesagt ins Bett gebracht. Also sprich, sein Zimmer war ein paar Meter neben unserem Zimmer. Also wir haben in seinem Haus quasi gelebt.
Sie sind eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft mit der Betonung auf klein. Und sie sind völlig auf sich gestellt in dieser schwierigen Lage.
Es gab die große Koalition der Willigen und es gab die kleine deutsche Botschaft mit seinen 10 GSG-9 Leuten und mit seinen 100 bewaffneten Guards. Das war's. Das kleine gallische Dorf mitten in Bagdad. Nur die 10 Mann GSG-9 mit dem Botschaftspersonal und den eigenen Guards. Wir sind losgegangen, haben am Schwarzmarkt Kalaschnikow für die Jungs gekauft, damit sie ein paar Waffen in der Hand hatten. Also sprich, völlig unvorstellbar heutzutage, aber um ein bisschen Sicherheit zu produzieren. So war damals, sage ich mal, die Umstände, die wir vor Ort hatten.
Zu Beginn seines Einsatzes im Irak, erinnert sich Mackey, ist er bei jedem Knall aufs Dach der Botschaft gerannt, um nachzuschauen, wo die Rauchsäulen über Bagdad aufsteigen.
In der Anfangsphase nimmt man jeden Schuss, jede Explosion wahr. Und davon gab es auch durchaus in unregelmäßigen Abständen einige.
Ob es nur Happy Shootings, also Luftschüsse von Hochzeiten oder großen Festen waren oder eben doch eine Explosion. Irgendwann wird das ständige Krachen und Knallen einfach Routine. Selbst hier, mitten in der Krisenregion, zieht sowas wie ein Alltagstrott ein. Dienstbeginn, Rufbereitschaft, Sport, Essen, Schlafen. Trotzdem bleibt der Job anspruchsvoll, auch weil der deutsche Botschafter in Bagdad damals eher einer von der umtriebigen Sorte ist.
Für ihn war alles normal und der wollte dann natürlich zu seinen Kumpels fahren, da mal Abendessen, hier ein Grillerchen. Und das konnten wir gar nicht alles aufrechterhalten.
Das kleine GSG-9-Team um Mackey ist am Anschlag. Besonders, als dann noch jemand krankheitsbedingt ausfällt.
Also sprich, wir kamen personell natürlich an unsere Grenzen dran, plus die Problematik mit den Fahrzeugen. Wir hatten dort eher so Panzerfahrzeuge gehabt, so aus den Anfängen. Sprich, eine alte S-Klasse, die nicht mehr richtig funktionierte. Die anderen Fahrzeuge waren in Amman. Das heißt, wir hatten fahrzeugtechnisch ein Problem gehabt und wir hatten personaltechnisch ein Problem gehabt.
Das Gute für Mackey und sein Team aber, für beide Probleme sind Lösungen unterwegs. 30. März 2004. An diesem Tag geht ein Flieger aus Deutschland in die jordanische Hauptstadt Amman. An Bord ist ein neues Team, das nach Bagdad in die Botschaft soll. 5 Elite-Polizisten, ein Teamleiter, ein Kommunikationsspezialist und 3 GSG-9er mit den Tarnnamen Bambi, Murmel und Ärmel. Ärmel heißt eigentlich Tobias Retterath. Er ist 27 Jahre alt, extrem sportlich. Mit großer Leidenschaft spielt er Fußball in seinem Heimatverein in der Eifel. Es ist sein erster Auslandseinsatz für die GSG 9. Anfang April soll er seine Kollegen in der deutschen Botschaft in Bagdad ablösen. Dahin gibt es zwar eine Flugverbindung, aber die ist damals nur für die Koalition der Willigen, nicht für die unwilligen Deutschen, erklärt Teamchef Mackey.
Das heißt, wir konnten nicht alle Annehmlichkeiten der anderen Nationen in Anspruch nehmen, sondern wir waren Deutschland, die ein bisschen außen vor in dieser ganzen Geschichte standen. Das heißt, wir hatten zum Anfang nicht die Möglichkeit, eine Fliege einfach so zu nehmen. Es war ja noch eine begrenzte Anzahl und auch nicht mit unserer Ausrüstung. Sprich mit Waffen und Funkgerät, das hätte gleich gar nicht funktioniert.
Also fliegt das Team erstmal in die jordanische Hauptstadt Amman. Ein Zwischenstopp und ein Treffpunkt für die 5-9, darunter Ärmel und dessen bester Freund Murmel.
Also Stimmung war perfekt eigentlich, weil es war so wirklich Routine, Routineaustausch.
Für Murmel ist es auch der erste Einsatz im Irak, genau wie für Bambi. Er ist Rettungssanitäter und schon seit 1990 bei der GSG 9.
Als wir dann in Amman ankamen, haben wir dort erstmal Kontakt aufgenommen mit der deutschen Botschaft, haben dort unsere Kisten abgegeben, dort gelagert. Und dann schon mal ein erstes Briefing mit den Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Amman geführt, haben dann dort auch die Reiseplanung nochmal durchgestaltet und danach dann unser Hotel bezogen. Wir hatten in Amman auch Kontakt mit 2 Beamten von unserem Vorgängerteam, die diesen Konvoi geleitet haben.
Die 2 Beamten, von denen er hier spricht, sind Omar alias Thomas Hafenecker, ihr erinnert euch, der vom Dach der deutschen Botschaft seinen Vater angerufen hat, und Flöte, beide zu diesem Zeitpunkt seit knapp 3 Monaten als Personenschützer in Bagdad im Einsatz. Die beiden sind über den Highway 10 mit dem Auto nach Amman gekommen, um die 5 neuen GSG-9er abzuholen. Die Tage vor der Abreise, geplant für den 2. April 2004, sind die letzten, in denen die Spezialeinsatzkräfte noch mal kurz durchatmen können, bevor der hochgefährliche Einsatz im Irak losgehen soll. Zusammen mit seinem besten Freund Ermel geht Murmel abends noch mal in den Spa-Bereich des Hotels. Er erinnert sich noch sehr genau an dieses Gespräch.
Manchmal ist das so gedanklich wie Karma, ne? Man hat über Sachen auf einmal gesprochen, die nicht normal sind für so ein normales Gespräch. Und da sind wir auch zum ersten Mal gekommen, wo er zu mir sagte, falls irgendwas passieren sollte, da versuchen wir doch uns gegenseitig zu retten. Also uns gegenseitig, der sagt es immer auf Deutsch, den Arsch frei zu schießen, ja. Und das wurde bejaht und dann wieder abgetan. Jetzt, ne, gar nicht so weit denken, weil das wird nie so weit kommen.
Früh am 2. April machen sich die GSG-9er auf den Weg. Highway 10. 874 Kilometer bis Bagdad. Etappenziel, mit dem ersten Tageslicht die Grenze zum Irak überschreiten.
Wir hatten bei dem ersten Turn 3 Autos, in denen wir gefahren sind alle, mit dem Local. Und wir hatten 3 Taxis, die gemietet waren von Jordanien mit den Kisten. Also 6 Fahrzeuge in der Flotte.
Aber es kommt etwas dazwischen. Etwas, das man trotz bester Planung nicht ändern oder voraussehen kann. Ein Sandsturm überrascht den Konvoi. Noch deutlich vor der Grenze, erzählt Bambi.
Wir versuchten trotz der widrigen Umstände die Fahrt weiter fortzusetzen, mussten dann aber leider feststellen, dass 2 unserer Fahrzeuge, und hier muss ich im Besonderen erwähnen, gepanzerten Fahrzeuge, leider durch Getriebeschäden nicht mehr in der Lage waren, die Fahrt weiter fortzusetzen. Die kurze Überlegung, die im Raum stand, uns auf die Gepäcktaxen zu verteilen, wurde widerrufen, weil es eine unabdingbare taktische Bindung war, dass Einsatzangehörige des Verbandes nur mit gepanzerten Fahrzeugen die Grenze zum Irak überschreiten werden. Das war damit nicht mehr gegeben und somit haben wir uns dann entschlossen, diese Maßnahme abzubrechen und wieder nach Amman zurückzukehren.
Als Ausländer ungepanzert in den Irak reinfahren, zu dem Zeitpunkt wäre das einfach lebensmüde gewesen. Also umdrehen. Zurück in Amman müssen die Elitepolizisten aber feststellen, die Reparatur der Fahrzeuge dauert bis zu 1 Woche, viel zu lang. Aber sie lassen sich was einfallen.
Somit haben wir uns dann bemüht, schnellstmöglich einen Ersatz zu erhalten und wurden dann fündig zum einen tatsächlich im jordanischen Königshaus, die uns dann eine Mercedes S-Klasse zur Verfügung stellten, und bei einer Sicherheitsfirma, die uns einen gepanzerten Toyota Land Cruiser zur Verfügung stellten. Und mit diesen beiden Fahrzeugen sahen wir uns dann in der Lage, den Konvoi erneut zu starten.
Und wir machen hier auch mal kurz einen Zwischenstopp, denn wie immer gibt es auch zu dieser Geschichte um die GSG 9 ein Hintergrundgespräch. Wie hat sich die Elite-Polizeieinheit in den vergangenen Jahren verändert? Warum ist sie mittlerweile eher an der Ostsee im Einsatz als im Irak oder Afghanistan? Und warum hat sie zwar tausende Einsätze hinter sich, von denen viele brandgefährlich waren, aber nur die wenigsten, wie dieser in Bagdad, geraten an die Öffentlichkeit? Klären wir alles im Gespräch mit Michael Götschenberg. Wenn ihr wollt, gleich im Anschluss. Während die GSG-9-Polizisten die Autos in Amman organisieren und ihre Fahrt neu planen, gehen Bilder um die Welt. Aus dem 820 Kilometer entfernten Fallujah, kurz vor Bagdad. Und es sind keine guten Nachrichten, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Auf den Bildern ist zu sehen,
dass Mitarbeiter des amerikanischen Sicherheitsunternehmens Blackwater, das damals eine große Rolle spielte, angegriffen wurden und getötet wurden. Und zwar spektakulär getötet wurden. Die Leichen wurden verstümmelt, wurden an eine Brücke gehängt, um eben auch deutlich zu machen, dass man an diesem Ort bereit ist, die Amerikaner massiv und brutal zu bekämpfen.
Es ist ein Lynchmord, so öffentlichkeitswirksam wie möglich. Die furchtbaren Bilder flackern weltweit über die Fernsehbildschirme. Die Spannungen zwischen US-Amerikanern und Einheimischen im Irak kochen wieder hoch. Falludscha gilt als Festung des Widerstands, als Rebellenhochburg. Das bekommt auch der aufgehaltene Treck in Amman natürlich mit, erinnert sich Bambi.
Es drängten dann auch die Kameraden aus Bagdad, beeilt euch und seht zu, dass ihr so schnell wie möglich hier ankommt.
Im Hotel begegnet dem GSG-9-Team zufällig ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, also des deutschen Auslandsgeheimdienstes. Es ist nur ein kurzes Gespräch auf dem Flur, bei dem der Geheimdienstmann ihnen aber etwas mit auf den Weg gibt.
Ich rate euch, auch schnellstmöglich Bagdad zu erreichen, weil die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Und diese beinhalteten einmal eine geplante Offensive des US-Militärs im Bereich Ramadi und Falludscha.
Es ist nur eine knappe Bemerkung, keine offizielle Meldung des BND, aber es passt ins Bild für die verspäteten GSG-9er in Amman. Da sind also die schlimmen Bilder aus Falludscha, die bevorstehende Offensive der Amerikaner, einerseits. Andererseits sind da die Kollegen in Bagdad, die dringend auf Unterstützung warten. Und zu diesem Zeitpunkt ist es bis zu den Osterfeiertagen noch etwa eine Woche hin. Außerdem, Teamleiter Mackie und seine Gruppe haben gute Kontakte zu den US-Nachrichtendiensten.
Die Amerikaner sind immer 2-3 Schritte voraus. Das heißt, da muss man eine gute Informationsquelle haben. Die haben wir gehabt. Die haben aber bis zu dem Zeitpunkt uns keinerlei Erkenntnisse gegeben, nach dem Motto, das Ding geht jetzt hier gleich durch die Decke. Und die wären auch so fair gewesen, hätten gesagt, ein Konvoi, lass es lieber sein. Oder stellt die Fahrten ein, bleibt in der Botschaft, verbarrikadiert euch und alles ist gut. Das war eigentlich alles relativ normal. Also normal für den Ablauf zu der Zeit in Bagdad. Gelegentlich eine Explosion, ein Schusswechsel, ein paar andere kleine Scharmützel. Nichts, was jetzt rein theoretisch diesem Transport entgegenstand, also den Konvoi.
Die GSG-9-Gruppe schätzt also den Weg nach Bagdad zu diesem Zeitpunkt noch deutlich vor Ostern als halbwegs sichere Route ein. Zwei von ihnen, der neue Teamleiter und der Kommunikationsfachmann, können wegen der Verspätung sogar ausnahmsweise doch fliegen, sind also schneller in Bagdad. Die anderen starten den zweiten Versuch über Land. Darunter die erfahrenen Polizisten Oma und Flöte und die neuen Bambi, Ärmel und Murmel.
Wir sind am 7. April früh um 5 gestartet mit zwei gepanzerten Fahrzeugen von den Jordaniern, mit unserem Toyota, der wieder in Ordnung war, und mit den drei Taxen, also wieder eine 6-Mann-Flotte in Richtung Bagdad.
Wieder 874 Kilometer. Sie teilen sich auf, ein gepanzerter Mercedes, geliehen vom jordanischen Königshaus, Murmel fährt, Flöte und Bambi sitzen drin, Teamchef Oma und Ärmel steigen in den gepanzerten Toyota. Außerdem steuert der irakische Fahrer der deutschen Botschaft in Bagdad einen BMW. Die anderen Wagen sind drei Lasttaxis, alle ohne Panzerung. Es ist also ein 6er-Konvoi, der nicht zu übersehen ist, wie er da den Highway 10 durch die Wüste entlangfährt. Der erste Abschnitt verläuft ohne Zwischenfälle, erinnert sich Bambi. Aber dann kommt die Grenze zum Irak, 547 Kilometer vor Bagdad.
Dort entluden wir dann aus dem Kofferraum unser taktisches Material, das heißt also die Schutzwesten plus die Bewaffnung. Das waren also zum einen unsere Faustfeuerwaffen, die wir damals hatten, plus die Handfeuerwaffen, und damit rüsteten wir uns dann aus.
Die Gruppe bespricht auch, wie es jetzt am besten weitergeht. Der Fahrer des deutschen Botschafters soll sich an die Spitze des Konvois setzen. Er kennt die Route und fällt als Local, als Einheimischer, weniger auf.
Er sollte dann also einige hundert Meter weiter vorausfahren, um uns dann immer ein aktuelles Lageupdate zu überliefern, per Funk. An neuralgischen Stellen sollte er weiter vorziehen, die wir nicht einsehen konnten, um uns dann auch dort ein Lagebild zu vermitteln. Nach diesem lokalen Fahrer folgten dann unsere Fahrzeuge, sprich der Toyota Land Cruiser und unsere Mercedes S-Klasse. Und im Hintergrund fuhren dann die drei Gepäcktaxen, die unsere Zagesboxen transportierten.
Sie kommen voran. Auch Ramadi, eine Hochburg des Widerstands gegen das US-Militär, passiert der Konvoi ohne Probleme. Noch 120 Kilometer bis zum Ziel und nur noch eine knappe Stunde Fahrt bis Falludscha. Dann liegen die kritischsten Punkte der Route schon hinter ihnen. Dann schaffen sie es noch bei Tageslicht in Bagdad anzukommen. Es läuft gut, erzählt Murmel.
Bis wir kurz vor Falludscha auf einen absoluten Roadblock gefahren sind von Amerikanern, die uns zurückgewiesen haben.
Die US-Truppen haben die Autobahn gesperrt. Kein Durchkommen für die Deutschen.
Wir haben dann noch versucht zu verhandeln, dass wir noch durchfahren können, aber da war nichts zu machen.
Was Murmel und das Team in diesem Moment nicht erfahren und auch nicht wissen können: die US-Offensive gegen die Rebellen in Fallujah, die Rache für den Lynchmord an den Blackwater-Mitarbeitern, sie hat bereits begonnen. Nicht erst Ostern, also in 2-3 Tagen, sondern jetzt. Niemand hatte die GSG-9-Truppe gewarnt, der BND nicht, weil er wahrscheinlich selbst nichts davon wusste, aber die Amerikaner eben auch nicht. Und nun stehen sie ohne diese wichtigen Informationen an der gesperrten Straße eine Stunde vor ihrem Ziel, müssen ein Stück zurückfahren, beraten, was sie tun, wie es weitergehen soll und wie sie trotzdem noch bei Tageslicht an Fallujah vorbeikommen.
Und da ist uns zum ersten Mal ein Spotter aufgefallen.
Ein heller Cadillac mit einer langen, auffälligen Antenne, der langsam am Konvoi vorbeifährt und ihn genau begutachtet. Ein Spotter, das ist eine Art Ein-Mann-Aufklärungstrupp. Jemand, der die Position und die Bewegung eines Ziels verfolgt. Und die lange Antenne an seinem Wagen, die zeigt an, er hat offenbar ein Funkgerät und kann das, was er über diesen fremden Konvoi zu berichten hat, auch an weit entfernte Empfänger weitergeben.
Der war also schon auf unseren im Gewissen drin. Ja, wir wussten davon und wir haben auch gesagt, schön die Augen aufhalten. Und da sind dann schon viele, viele Telefonate gelaufen über Saladin-Telefon, was wir jetzt als nächstes tun. Und dann war die Entscheidung, dass wir halt im Norden eine Umgehung fahren, um Fallujah. Ja, hat sich dann auf der Karte auch als eine Straße an dem Kanal dargestellt, die wirklich nur geradeaus geht. Und diese Entscheidung ist dann gefallen, dass wir da langfahren.
Auf dieser neuen Route, einer langen, parallel zu einem Kanal verlaufenden Geraden, fährt der irakische Fahrer der Botschaft 2-3 Kilometer vor den anderen, um den Rest der Truppe per Funk notfalls zu warnen, falls irgendwas auffällig ist. Ungefähr 60 Kilometer vor Bagdad passiert der Konvoi die Ortschaft Al-Kamar. Ein mulmiges Gefühl überkommt Bambi, als sie am Straßenrand brennende Fahrzeuge sehen.
Unser Scout, der Fahrer des deutschen Botschafters, teilt uns aber über Funk mit: das wäre nichts Bedenkliches, das Fahrzeug hätte Feuer gefangen, wir könnten einfach weiterfahren, es besteht keine Gefahr.
Für den ortsunkundigen Bambi ist das erstmal glaubhaft. Bei 45 Grad ein Motorbrand, das kann ja sein. Natürliche Autotodesursache quasi. Aber kurz darauf sehen sie wieder schwarze Rauchwolken.
Es kam wieder die Durchsage via Funk: überhaupt kein Problem, es besteht keine Gefahr, es ist ein weiteres brennendes Fahrzeug, ihr könnt die Fahrt weiter fortsetzen.
Nicht nur die brennenden Autos fallen der Elite-Truppe auf, sondern auch wieder der Spotter, der Wagen mit der auffälligen Antenne. Diesmal begleitet er sie, fährt in einem tiefgelegenen Gelände halb versteckt rechts neben ihnen. Dann plötzlich meldet sich der Botschaftsfahrer nicht mehr. Stattdessen hören Murmel und sein Team über Funk einen Schrei.
Und wir selber konnten den gar nicht verstehen und haben uns gefragt, was war das gerade? Und sind rechts rangefahren. Und wie wir da standen und immer noch versucht haben, Verbindung aufzunehmen, hörte man ein Klopfen am Auto und so Sand aufspuren, wo der Bambi hinten dann gesagt hat, das ist Beschuss.
Sie sind in einen Hinterhalt geraten. Ab jetzt heißt es nur noch, so schnell wie möglich weg von hier. Es ist ein Ablauf, den sie oft trainiert haben. Sie geben Gas mit Highspeed durch den Beschuss. Aber er hört nicht auf. Kilometer für Kilometer prasseln Schüsse auf die beiden gepanzerten Wagen ein. Schnellfeuergewehre, Granaten, ein Kugelhagel. Plötzlich sehen sie vor ihnen mitten auf der Straße einen alten, rostigen Bus, der schwerfällig zu einem Wendemanöver ansetzt. Ihre Gedanken rasen. Will er dem Beschuss entkommen oder ist das eine Falle? Will der Bus ihren Fluchtweg versperren? Klar ist, würden sie jetzt hier eingekesselt, abgeriegelt, es wäre ihr Ende.
Und es war dann aber trotz alledem auf der linken Seite eine Lücke zu erkennen. Und ich habe dann meine linke Hand auf Murmels Schulter gelegt und dann gesagt, Murmel, du zirkelst uns jetzt ganz locker hier durch.
Und da sind wir beide durch diese Busblockade oder durch diesen auf der Straße stehenden Bus durchgekommen. Ich habe direkt in den Rückspiegel geguckt, habe auch gesehen, dass Ärmel mit dem zweiten Fahrzeug durch ist. Und dann war massivs Beschuss, also überall am wirklich unfassbar. Wo ich dann wirklich nur noch auf den Pin gedrückt habe.
Mit knapp 200 km/h rast der Mercedes die Straße runter. Und immer ist da auch der Blick zurück zu Oma und Ärmel im Toyota.
Und ich habe dann auch festgestellt, dass der Toyota auch noch diese Schikane passiert hatte und habe das auch an die Vorsitzenden weitergegeben. Und die Anspannung war natürlich immer noch sehr groß gewesen, weil wir nicht wussten, was könnte uns noch erwarten.
Und dann gibt der Mercedes plötzlich seinen Geist auf. Alle Warnleuchten gehen an, der Motor aus.
Servolenkung ging aus, also die war dann starr. Und ich habe das noch gesagt, ich habe jetzt gerade die Karre kaputt. Ne? Also wir rollen jetzt nur noch.
Sie werden immer langsamer. Draußen vorm Autofenster ziehen Bildfetzen vorbei. Irgendwann zeigt der Tacho nur noch 30 km/h an. Als der zerschossene Mercedes schließlich stehen bleibt, glaubt Mummel, jetzt ist es aus mit ihnen.
Und ich habe selber für mich gedacht, jetzt haben sie dich. Jetzt haben sie das geschafft, was sie jetzt die ganze Zeit wollten. Also bin ich ruhig geworden und ich habe dann wirklich mich noch fokussiert mit der Straße. Aber gedanklich war ich dann schon, muss ich ehrlich sagen, also war ich dann bei der Familie. Und ich habe immer runtergezählt und habe immer gesagt, so, jetzt haben sie dich. Jetzt bist du tot.
Doch nichts passiert. Die Wüstenstraße ist leer, nur Stille und Staub. Murmel, Flöte und Bambi steigen aus, nehmen den Evakuierungsrucksack aus dem Kofferraum, positionieren sich mit ihren Gewehren rund um den Mercedes und warten. Dann leuchten in der Ferne Scheinwerfer auf. Jetzt haben sie uns doch, denkt Murmel wieder. Aber
wie die näher kamen, habe ich erkannt, oder wir haben erkannt, dass das die Taxifahrer sind. Zwei Taxifahrer, also zwei Taxis. Ja, wo ich mich noch mit der Waffe hingestellt habe, gewunken habe, die sollen anhalten. Und die sind beide durchgebrochen bei uns und sind weitergefahren. Wahrscheinlich auch Angst. Dann kann man sich vorstellen, da hat man wieder kurz so ein, jetzt werden wir gerettet und die Blase platzt. Peng. Ja? Und man ist wieder alleine.
Alleine auf dieser Straße im Nirgendwo, mit einem kaputten Auto und ein paar Waffen. Minuten später blitzen wieder Scheinwerfer durch den Staub. Das dritte jordanische Gepäcktaxi rast heran, der letzte Verbündete in dieser Einöde. Murmel springt auf die Straße, versucht den Fahrer zu stoppen, aber auch er zieht an ihm vorbei. Doch dann?
Ich gucke noch nach und sehe, wie der dann bremst und rechts ranfährt. Ungefähr so 200, 300 Meter. Und da haben wir nur noch geschrien, so, sofort zum Taxi, der nimmt uns mit. Und dann haben wir nur die Waffen mitgenommen und sind zu dem Taxi gelaufen. Die zwei sind hinten auf die Kisten draufgesprungen. Das Taxi war völlig zerstört, aber komischerweise noch am Fahren.
Dieses zerschossene weiße Lastentaxi ohne Panzerung ist ihre letzte Chance, doch noch irgendwie nach Bagdad zu kommen.
Ich vorne im Fußraum und wir sind losgestartet. Der konnte kein Englisch, kein Deutsch. Wir haben da nur mit Hand und Füßen und go, go, go. Also man macht schon weiter, man funktioniert in dem Punkt. Man denkt nicht drüber nach, ach, ich gebe jetzt auf oder, nee, man funktioniert. Und wie gesagt, das ist das, was auch immer so per Ausbildung, ne? Wenn man an die Grenze kommt, geht rüber, was ist möglich.
Bis Bagdad sind es noch 50 Kilometer. Auf der Gegenfahrbahn kommen ihnen Laster entgegen, offene Ladeflächen, darauf bewaffnete Rebellen, die feiern, die Gewehre in die Luft halten und die sie, die Fremden, wie durch ein Wunder nicht wahrnehmen. Das Taxi hat vorne und hinten einen Durchschuss in der Scheibe und offenbar auch einen Treffer im Tank kassiert. Murmel schaut immer wieder auf die Benzinuhr. Der Zeiger fällt viel zu schnell. Das Gefühl von Todesangst geht einfach nicht weg.
Und auch in Bagdad selbst war es so, dass ich permanent das Gefühl hatte, wenn wir stehen bleiben, sind wir tot. Jeder, der uns anhalten will, will uns was. Ne? Also auch dieses, ich habe ihn dann immer gesagt, bei jeder roten Kreuzung, der soll vorbeifahren, auch links vorbeifahren, er soll einfach fahren, bis wir da sind, was er auch gemacht hat.
Während das Taxi auf das Ziel zusteuert, wartet GSG-9-Teamleiter Mackie in der deutschen Botschaft in Bagdad auf den Konvoi. Der letzte Kontakt mit dem Treck war am späten Nachmittag, als ihn Omar per Satellitentelefon über die Sperre bei Fallujah und die neue Route über die Umgehungsstraße am Kanal informiert hatte. Es ist ungefähr 18 Uhr. So langsam müsste der Konvoi ankommen. Mackie macht gerade Sport, als die Guards der Botschaft über Funkgerät durchgeben, die Taxis kommen. Die ersten beiden, die einfach an den drei Hilfesuchenden vorbeigerast waren.
Dann habe ich meine Sachen geschnappt, bin rausgerannt, weil ich es komisch fand, dass die Taxis kommen und die gepanzerten Fahrzeuge nicht da waren. Ja, und dann haben wir halt das Taxi vor der Botschaft gesehen, schon mit einigen Treffern drin, und dann fing die Diskutiererei an.
Mackie meint die Diskutiererei darüber, wo zum Teufel die Kameraden im Mercedes und im Toyota stecken.
Wir haben sie natürlich versucht, über Satellitentelefon anzurufen, aber da war natürlich keinerlei Verbindung, logischerweise.
Ungefähr eine Dreiviertelstunde später kommt auch das dritte Lasttaxi an, mit Flöte, Bambi und Murmel.
Wir sind dann in die Botschaft reingekommen, und ab dem Moment, wo das Tor hinten verschlossen wurde, ist bei mir irgendwas runtergefallen. Ab dem Moment, wie das Tor zu war, war bei mir so, das ist jetzt das Ziel, das war's. Man hat immer noch keinen Gedanken gehabt, was ist gerade so passiert. Das konnte man noch gar nicht fassen, dass man halt eine Menge Glück hatte.
Auch der Fahrer der Botschaft, der als erster in den Kugelhagel gefahren ist, schafft es unverletzt nach Bagdad. Er ist beim ersten Beschuss direkt in ein kleines Dorf abgebogen und war allein als Einheimischer mit arabischem Aussehen nicht mehr auf dem Radar der Rebellen. Aber von einem Auto haben sie noch nichts gehört. Wo bleiben Oma und Ermel im gepanzerten Toyota? Sie hatten es auch durch die Lücke am Bus geschafft. Da ist sich Bambi sicher. Teamleiter Mackie und seine Kollegen werden unruhig, loten Optionen aus.
Wenn du dann die Situation so gegen 18, 19, 20 Uhr beurteilt hast, hast du gesagt, boah, also jetzt irgendwo hinfahren, ist das nächste Himmelfahrtskommando.
Die GSG 9er in der deutschen Botschaft hören sich um. Sie zapfen Quellen an, auch beim amerikanischen Geheimdienst. Ein Gefühl macht sich breit und es wird immer stärker.
Hilflosigkeit ist das einfache Wort dafür. Weil so sind wir ja nicht ausgebildet, dass wir hilflos sind. Also wir haben eigentlich immer irgendwo eine Option, wir haben immer eine Idee, uns irgendwo selbst zu helfen. Aber in dem Falle hattest du keine Option. Hier hast du gemerkt, ich kann eigentlich gar nichts machen. Es geht nicht. Wo will ich hin? Mit einem kaputten Panzer und mit meinem Gewehr und Funkgerät will jetzt hier irgendeine Rettungsmission starten? Und vielleicht noch mehr Menschen gefährden? Also das musst du dann halt abwägen. Und dann kam das normale Botschaftsgeschäft natürlich auch noch dazu, was für mich als Verantwortlicher dann natürlich eine Katastrophe war. Das heißt, ich habe zwei Männer vermisst. Und der Botschafter wollte zum Abendessen mit dem portugiesischen Botschafter fahren. Und da denkst du natürlich so nach dem Motto, bitte jetzt nicht. Wir haben hier gerade ein ganz anderes Problem zu lösen.
Sie wissen, Oma und Ermel sind extrem fähige Leute. Und Oma kennt die Route von Amman nach Bagdad gut, sagt Bambi.
Wir haben dann den ersten Abend noch mit der Hoffnung verbracht, dass wir doch irgendein Zeichen auf jeden Fall von den beiden bekommen. Und wenn es auch nur, ich drücke mich mal so aus, in Form einer Geiselnahme gewesen wäre.
Die Hoffnung von Bambi und seinem Team, sie hält bis zu den Nachrichten am späten Abend. Al Jazeera meldet es, berichtet von einem Rebellenangriff nördlich von Falluja mit zwei Toten. Fotos und Filmaufnahmen zeigen einen ausgebrannten Toyota Land Cruiser und auf dem Boden eine Leiche. Murmel erkennt seinen besten Freund auf den Bildern.
Wo alle gesagt haben, komm mal schnell, ist das Ermel? Und ich habe dann diese Nachrichten gesehen und gesagt, ja, ist er. Und dann wussten wir erst, was da passiert ist. Und die ganz genaue Geschichte kam ja dann so mehr oder weniger raus, dass halt dieses Fahrzeug abgefahren ist, um sich wohl entweder zu verstecken oder einen Reifen zu wechseln. Das ist alles noch Spekulation. Und wie gesagt, die Verfolger waren da und dann kam es dann halt zum Showdown.
Mit den Fernsehbildern kommt die Gewissheit. Ermel und Oma haben die Fahrt im Toyota nicht überlebt. Beide ermordet von Rebellen auf der Umgehungsroute im Norden von Falluja, 65 Kilometer vor Bagdad. Die Nachricht trifft das GSG-9-Team in der irakischen Botschaft wie ein Schlag in die Magengrube, gefolgt von unendlicher Leere, erzählt Mackie.
Wir sind logischerweise in der Nacht nicht zur Residenz mit dem Botschafter zurückgefahren, sondern wir sind alle in der Botschaft geblieben. Also gefühlt habe ich die ganze Nacht nur auf dem Sofa gelegen, die Augen aufgehabt, aber nichts mehr gedacht. Also irgendwie war alles tot und leer. Und am anderen Tag, ja, ging dann die Berichterstattung weiter. Das Aufarbeiten weiter, die Möglichkeiten weiter, was können wir tun und so weiter.
Nach der Nacht, früher Morgen, das erste Mal, wo ich in der Sonne stand am Pool, hatte ich das Gefühl, dass ich vieles anders wahrnehme. Dass es unfassbar ein Gefühl zu haben, dass die Sonne irgendwo drauf brennt. Also es hat schon, das Ereignis hat schon irgendwas mit mir gemacht. Ne, man hat auf einmal alles irgendwie mehr gefühlt. Es war ganz komisch.
Mummel erinnert sich an viele Gespräche, untereinander, mit dem Botschafter, aber nicht die Art von Gesprächen, die man in dieser Situation vielleicht vermuten würde.
Es war keiner, der gefragt hat, wie geht's dir eigentlich, sondern wirklich knallharte Fragen, wer hat den Fehler jetzt gemacht, weil wir ja zwei Tote jetzt übertragen haben.
Fragen wie, haben die Polizisten die Risiken falsch eingeschätzt? Hätte man die Autos deutlicher als Konvoi der deutschen Botschaft kennzeichnen können? Hätten Murmel, Flöte und Bambi umdrehen müssen, um den anderen GSG-9ern zu Hilfe zu kommen? Zumindest auf die letzte Frage hat ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg eine klare Antwort.
Grundsätzlich gilt natürlich die Maxime, wir lassen keinen zurück. Trotzdem muss man das natürlich abwägen mit dem Risiko für das eigene Leben. Wenn am Ende alle tot sind, dann hat man nichts gewonnen.
Hinzu kommen Schuldzuweisungen. Die jordanischen Fahrer der drei Lasttaxis sagen, sie hätten die GSG-9er davor gewarnt, die Umgehungsroute um Falluja zu nehmen. Angeblich mehrmals. Bambi und Murmel können sich an solche Warnungen nicht erinnern. Die alternative Route am Kanal entlang sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen.
Es gibt ein Prinzip bei der GSG-9, dass die Entscheidungen die treffen, die den Blick ins Gelände haben. So sagt man das. Das heißt, die vor Ort sind und die die Suppe im Endeffekt auslöffeln müssen, die also das Risiko, das operative Risiko vor Ort tragen. Und die sollen auch selber entscheiden, was ihrer Ansicht nach in dem Moment das Beste ist.
Denjenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, Murmel, Bambi, Flöte, Oma, Ärmel und auch den lokalen Kräften, könne man keinen Vorwurf machen.
Sie haben in dem Moment sich für etwas entschieden, das sie für das Richtige hielten. Sie waren überzeugt, dass es vielleicht ein Risiko gibt, dass das aber beherrschbar ist. Da geht es nicht um Schuld. Am Ende waren sie zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das ist eben leider etwas, was bei Einsätzen dieser Art dazugehört. Und das ist eben auch der Grund, warum sie so gefährlich sind.
Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Das sagt auch Mackie. Der Teamleiter in der deutschen Botschaft in Bagdad weist aber auf noch etwas anderes hin, dass sich die Lage in Falluja so dramatisch verschärft, dass die Offensive der Amerikaner deutlich vor Ostern startet, die Straße gesperrt sein würde. All diese Informationen haben fatalerweise gefehlt, als sich der deutsche Konvoi in Amman auf den Weg gemacht habe.
Hätten wir das einen halben Tag vorher gewusst, hätten wir den Konvoi abgebrochen. Diese harte Diskussion habe ich auch mit dem Botschafter geführt, als er mir sagte, woher wissen Sie denn, dass die Sicherheitslage durch die Decke geht? Da habe ich gesagt, dann gucken Sie mal ins Fernsehen, sehen Sie mal die ganzen Berichte sich an, was jetzt hier aktuell passiert. Es war Wahnsinn. Also es waren über 100 Vorkommnisse innerhalb von ein paar Stunden, sei es Bombenanschläge, sei es kurze Gefechte mit Koalitionstruppen. Also von daher ist es exorbitant in die Höhe geschnellt.
All diese Infos, die hätte eigentlich der BND liefern müssen, wenn er sie denn gehabt hätte. Aber sie kamen eben nicht, von keiner offiziellen Stelle. Der Konvoi ist also in eine unüberschaubare Lage hineingefahren, eine immens gefährliche Lage, ohne es zu wissen. Michael Götschenberg.
Für die Bereitstellung dieser Informationen wäre eigentlich die Bundesregierung zuständig gewesen oder diejenigen, die am Ende die Vorwürfe gemacht haben. Das ist schon ein perfides Spiel, aber es hat natürlich damit zu tun, dass niemand den politischen Preis bezahlen wollte für das, was da vor Ort passiert war.
Knapp zwei Wochen später bekommt die deutsche Botschaft einen Anruf. In einem großen Zelt am Flughafen Bagdad liegen die toten US-Soldaten aus der Schlacht um Falluja. Einer der Toten, heißt es, würde sehr sicher nicht zur US Army gehören, ob sich das jemand mal anschauen könne. Bambi, der Rettungssanitäter, bekommt den Auftrag, zum Flughafen zu fahren und DNA-Proben zu entnehmen.
Das war eine sehr düstere und bedrückende Stimmung. Man nahm dann aus dem Sarg diesen Leichensack heraus und legte diesen Leichensack dann auf die Pritsche.
Es ist still im Zelt, abgedunkelt. Es leuchten Kerzen wie eine Totenwache. Bambi entnimmt die Proben und schickt sie nach Deutschland zum Bundeskriminalamt.
Und danach dann eigentlich der Gedanke, ja, jetzt mal abwarten. Ist es wirklich einer unserer Kräfte? Wer ist es? Und in welcher Art und Weise erlangt man dann Gewissheit?
Die Gewissheit kommt am 25. April. Der Leichnam im Zelt ist Ärmel, Tobias Retterath, der Elite-Polizist der GSG 9, der am Steuer des gepanzerten Toyotas gesessen hatte, der gerade zu seinem ersten Auslandseinsatz aufgebrochen war, der Freund von Murmel.
Wir waren beste Freunde, gerade weil wir so viel miteinander gemacht haben und dann auch zusammen gestartet sind, war schon tief drin bei mir. Also der war so, ich habe mich so ein bisschen an ihm festgehalten, er hat sich an mir festgehalten. Aber wir waren schon so wirklich gute Buddies, ne? Die so funktioniert haben miteinander. Das sind so Menschen, die trifft man einmal und da weiß man, das ist einer, mit dem kann man fertigstellen.
Und dann ist da noch der zweite Tote, Thomas Hafenecker alias Oma, der erfahrene GSG-9-Polizist, der auch mit im Toyota saß. Sein Leichnam liegt nicht in dem Zelt am Flughafen von Bagdad. Er kann nicht identifiziert werden. Wird zwar offiziell für tot erklärt, aber bleibt verschwunden. Er ist der einzige getötete GSG-9er, der nicht zurückkehrte, dessen Grab leer bleibt. Es ist die offene Wunde der Eliteeinheit bis heute. Die Bundesregierung versucht, Informationen zu bekommen, diplomatisch, über Geheimdienste, vielleicht mit zu wenig Nachdruck, wie die Familie kritisiert, jedenfalls ohne Erfolg. Teamleiter Mackie und seinen Kollegen bleibt damals nichts anderes, als das mit nach Deutschland zu nehmen, was von Thomas noch da ist.
Wir haben in Bagdad in der Residenz haben wir seine Habseligkeiten zusammen in die Kiste gepackt. Und ich hatte die Stofftiere von den Kindern, die er mitbekommen hatte, habe ich in mein Gepäck mit reingenommen. Und habe sie dann, nachdem ich wieder hier vor Ort war, nach Hause gebracht. Und das waren für mich die 3-4 härtesten Stunden, die ich in meinen 35 Jahren jetzt hier hatte. Sprich den Kindern die Stofftiere zurückzubringen.
Die Situation bei den Eltern fand ich sehr erdrückend, weil ich immer das Gefühl hatte, diese Blicke, die mich treffen, waren für mich gesprochen, waren es Blicke wie, wieso hast du überlebt? Wieso musste mein Sohn sterben oder ist er gestorben? Ne? Das fand ich sehr erdrückend, weil man konnte immer nur erzählen, was gewesen ist. Man konnte aber nichts begründen und man konnte schon gar nichts sagen. Ich habe alles getan, um das zu verhindern. Es ging nun mal nicht. Ne? Es war gar nicht möglich.
Zwei Fragen bleiben. Was genau ist passiert mit dem Toyota an diesem 7. April 2004 und warum? Zu Frage 1 hat der Generalbundesanwalt ermittelt, bis Ende Mai 2017 das Verfahren eingestellt wurde. Der Abschlussbericht ist nicht öffentlich. Aber es gibt ja noch den internen Bericht des Bundeskriminalamts. Teamleiter Mackie hat ihn gelesen. Danach soll der Toyota mit Thomas und Tobias, wohl nicht wie der Mercedes vor ihnen, weiter geradeaus gefahren sein, nachdem er den rostigen Bus passiert hat. Stattdessen
haben sie versucht, von der Straße runterzukommen und sich da irgendwo abzusetzen. Und wahrscheinlich, auch nur Vermutungen, sind sie da direkt ins Westennest hineingefahren, wo noch mehr Kämpfer waren und dann gleich in Schusswechsel gekommen sind, aufgrund der Hülse, die man noch von uns gefunden hat. Ja, das war's. Man hat dann noch gesagt, okay, ja, sie haben vielleicht noch versucht zu kämpfen.
Die Frage nach dem Warum beschäftigt alle bis heute. Und die Antwort ist hart, tragisch. Vermutlich war es einfach eine Verwechslung. Die Rebellen in Falluja könnten den Konvoi mit den Deutschen für eine Spezialeinheit der Amerikaner gehalten haben. Verstärkung für die Offensive. So hat es Wochen später einer der Rebellenchefs im irakischen Fernsehen beschrieben. ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg hält das für plausibel.
Die Deutschen, das wusste man im Irak natürlich, waren nicht das primäre Ziel solcher Angriffe. Denn die Deutschen waren eben nicht Teil dieser Koalition der Willigen. Für mich ist aber sehr glaubhaft, dass diejenigen, die diesen Angriff durchgeführt haben, in dem Moment gar nicht beurteilen konnten, ob das jetzt ein deutscher Konvoi ist und ob das ein Konvoi ist, den man angreifen will oder nicht. Es gab eben nun mal die Situation, dass gegen Falluja militärisch vorgegangen wurde und da hat man vermutlich alles angegriffen, was irgendwie ausländisch aussah.
Aber der Tod von Tobias und Thomas verändert einiges. Er löst damals, 2004, auch innerhalb der deutschen Sicherheitsbehörden Debatten aus. Und der gefährliche Weg auf dem Highway 10 zwischen Amman und Bagdad, die Höllentour von 874 Kilometern, sie wird abgeschafft, erzählt uns Teamleiter Mackie.
Mit diesem Vorfall wurde der politische Druck aufgebaut, die Möglichkeiten dann aussortiert und dann gesagt, okay, wir können jetzt fliegen, allerdings ohne Material.
Und auch bei der GSG 9 verändert sich etwas durch die Ereignisse bei Falluja. Zwei von ihnen sind tot, nur ein Leichnam konnte beerdigt werden. Das sitzt tief. Im Hauptquartier der Eliteeinheit in St. Augustin bei Bonn gibt es eine Gedenkwand mit ihren Namen. Jedes Jahr wird an Tobias und Thomas erinnert. erzählt uns der heutige GSG-9-Kommandeur Robert Hämmerling.
Da kam auch das Thema, wie gestalten wir den Gedenktag? Welche Musikstücke nehmen wir dort rein? Es kam der Vorschlag Leave No Man Behind von Hans Zimmer. Und in diesem Moment sprang einer der älteren Kollegen auf, hoch emotionalisiert, und sagte dann, das können wir nicht spielen und wenn ihr das spielt, dann komme ich nicht. Und wir haben es nicht geschafft, Thomas, also Oma, nach Hause zu bringen.
Leave no man behind, niemand wird zurückgelassen. Das ist ein Grundsatz, dem der Verband der GSG 9 bis heute versucht zu folgen, auch für die Angehörigen. Einmal haben sie das nicht geschafft, aber bis heute haben die GSG 9er Kontakt zu den Familien der beiden Getöteten.
Ich erinnere mich an etwas, was dem Verband auch sehr viel bedeutet hat, nämlich zu unserem 50. Gründungstag im Jahr 22 hatte uns die Ehefrau von Oma einen langen Brief geschrieben, an den Verband gerichtet, und den haben wir am Morgen dieses Feiertages für uns verlesen. Und sie hat damals die GSG 9 als ihren Fels in der Brandung beschrieben für die Familie, die so schwer getroffen war. Und das ist etwas, was dem Verband auch ganz, ganz viel gibt.
Die GSG 9 bleibt noch einige Jahre, bis Januar 2010 in Bagdad. Mehr als 160 Beamte der Eliteeinheit sind in diesen insgesamt rund 7 Jahren im Irak im Einsatz für den Schutz des deutschen Botschaftspersonals. Danach übernimmt eine dafür neu gegründete Truppe diese Aufgabe, die Einheit Polizeiliche Schutzaufgaben Ausland der Bundespolizei, kurz PSA. Spezialkräfte, die extra für den Personenschutz in Krisengebieten ausgebildet sind. Eine dringend nötige Entlastung für die GSG-9-Beamten, die nicht nur im Irak, sondern auch in anderen Krisenregionen wie Afghanistan im Dauereinsatz waren, sagt uns Kommandeur Robert Hämmerling.
Die Krisenregionen haben sich erweitert. Und da sind wir froh, dass es unsere ganz enge Partnereinheit PSA mittlerweile gibt. Aber unsere jungen Kameraden gehen immer noch in diese Einsätze mit rein, sammeln dort Auslandserfahrung in Kooperation mit dieser neu gegründeten Dienststelle. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, um Auslandserfahrung aufrechtzuerhalten.
Bleibt noch die Frage, wie sind die mit den Ereignissen umgegangen, die dabei waren, die überlebt haben? Mackie, Murmel und Bambi, die 2004 ihre Kameraden und Freunde verloren haben. Jeder von ihnen hat das, was er erlebt hat, anders verarbeitet. Mackie zum Beispiel. Für ihn hatte sich das Thema Irak mit dem Einsatzende erledigt. Er hat kurz danach geheiratet, ist Vater geworden.
Ich war Truppführer nach wie vor hier in der Einsatzeinheit. Eine Belastung für die Familie hoch 12. Und dann nochmal sowas zu machen, das habe ich für mich komplett ausgeschlossen. Natürlich wurde ich von Seiten der Führung einige Male gefragt, aber ich habe es immer komplett verneint. Ich habe gesagt, danke, ich war einmal da. Es war schwer genug, es reicht.
Bambi dagegen ist noch mehrmals im Irak gewesen. Verarbeiten kann er das Geschehen aus seinem ersten Einsatz dort aber erst so richtig zu Hause.
Man hat dann doch gemerkt, wie tatsächlich glücklicherweise gut und sachlich man dann doch im Rahmen dieses Einsatzes fungiert hat. Und nach Rückkehr hat mir meine Familie nochmal Zeitungsausschnitte vorgelegt. Und da fiel dann doch so eine richtige traurige Last von mir runter, die mich dann nochmal ergriffen hat, so wie man es eigentlich anfangs erwartet hätte. Das kam tatsächlich nach 3 Monaten zu Hause.
Und Murmel? Er wollte nach seinem Einsatz eigentlich sofort wieder zurück nach Bagdad, in die deutsche Botschaft, das Haus mit der Farbe von Wüstensand. Ein Jahr später meldet er sich freiwillig wieder für eine Rotation zum Schutz der deutschen Diplomaten im Irak. Er spürt, er muss nach Bagdad.
Die Entscheidung für mich, nochmal dahin zu gehen, um das zu verarbeiten, war nicht die Entscheidung von meiner Frau und wurde wahrscheinlich auch sehr, sehr kritisch gesehen, was man ja auch nicht wegtun kann. Aber für mich in erster Linie war es wichtig, dass ich wieder genau dahin komme, wo ich mal war. Ich hatte zwar das Risiko immer im Auge, aber wenn ich nach Bagdad gekommen bin, auch die 3 Mal danach, hatte ich so leichte Endorphine, dass ich wieder da bin. Das klingt erstmal sehr makaber und schizophren, aber es war so. Ne? Man konnte wieder da was machen, bewirken und man hatte seine Aufgabe. Weil irgendwo hat mir was gefehlt und das konnte ich nur da finden.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Der Bundesverfassungsschutz ist das Frühwarnsystem unserer Demokratie. Was aber, wenn er sie vor den eigenen Leuten schützen muss?
Die allerersten Informationen, die wir über den Fall bekommen haben, die klangen nach der absoluten Maximalkatastrophe und brandgefährlich. Ein Maulwurf innerhalb des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Jemand, der offensichtlich vielleicht sogar geplant hat, einen Anschlag in der Behörde, aber auf jeden Fall gegen die Struktur des Bundesamtes vorzunehmen.
Wer sich da beim Verfassungsschutz eingeschleust hat und wie er letztendlich aufgeflogen ist, das hört ihr nächstes Mal bei Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nicht warten wollt, die neue Folge gibt's immer eine Woche früher in der App der ARD Audiothek. Und zum Schluss gibt's wie immer einen Podcast-Tipp. Im Podcast Die Frage spricht Host Lisa Sophie mit interessanten Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Zum Beispiel mit Azadia. Nachdem ihr Onkel ihre Cousine ermordet hat, flieht sie vor ihrer Familie und baut sich anonym ein neues Leben auf. Die Folge beleuchtet die Realität von den sogenannten Ehrenmorden in Deutschland und fragt, was bringt Menschen eigentlich dazu, eine vermeintliche Familienehre über das Leben der eigenen Tochter zu stellen? Die Frage gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperte, Michael Götschenberg. Redaktion und Skript, Lena Alexandra Mempel und Fanny Michaelis. Besonderer Dank an die GSG Neuner, Mackie, Bambi, Murmel und Robert Hämmerling.